Hallo Leute, willkommen zur Folge 30 von unserem Podcast Team Werkstatt.
Hallo zusammen.
Hallo.
Heute wieder im Werkstattstudio von der Firma Fabula Film und Fabuka. Dabei wieder unser Robin.
Jawohl, so sieht es aus. Ich grüße euch.
Mein Bruder Aljoscha.
Hallo.
Adnan ist auch dabei.
Hallo.
Und ich, Cedric, bin auch dabei. Ich glaube, wir müssen auch mal klären, wie unsere Namen geschrieben werden. Habe ich letztens in den Kommentaren gelesen.
Ja.
Adnan vor allen Dingen. Adnan wird geschrieben A-D-N-A-N. Und ich werde geschrieben C-E-D-R-I-C. Bei Joscha brauchen wir es gar nicht mehr suchen. Und Robin heißt Robin.
Yes.
Ihr könnt einfach Josch schreiben, das ist auch gut.
Josch,
ist auch
in genau, Ordnung.
Das nein, aber mein Name wird tatsächlich geschrieben A-L-J-O-S-H-A, also ohne C. Mhm. Weil das, es passiert ja nicht nur, dass Leute, die uns nicht kennen, uns falsch schreiben, sondern auch Leute, die uns kennen, schreiben uns falsch. Ja. Wir haben letztens zwei Zertifikate bekommen vor so einer Abendschulung, wo wir gewesen sind. Da hieß ich, glaube ich, drauf.
Noch gar nicht.
Das weiß der Adnan noch nicht, nee, aber ich hieß, glaube ich,
Atmam.
Atmam? Ich hieß Aljoschka.
Obwohl ich dir eine Mail geschrieben habe, wie, also mit den Teilnehmern.
Ja,
das muss man erstmal schaffen.
Naja. Das ist wie unser Vater, der immer noch unsere Geburtstage vertauscht.
Ja, das wollen wir gar nicht mehr
ausführen. Weil Cedric hat am 10. Geburtstag, ich am 11. und Papa hat es tatsächlich fast immer geschafft, wo wir angemeldet waren, immer zu vertauschen, dass ich am 10. Geburtstag habe und Cedric am 11.
Bei einer Möbelkette, geil, wo man Gutscheine kriegt zum Geburtstag, dass ich immer am 10. und am 11. Post bekommen habe und Josh halt auch wieder am 10. und am 11., weil Papa uns jedes Jahr woanders angemeldet hat.
Falsch rum.
Und auch die Adresse auch oft anscheinend falsch geschrieben war.
Wir haben uns auch mal im Knauber, da gab es Knauber noch, angemeldet für so einen, was war das? Irgendwie so ein Gewinnspiel oder sowas. Und da kannst du dich erinnern, da hat Aljoscha Parsa und Cedric Punch
und ja, weil, die Adresse. Papa schreibt ja Druckschrift. Also der schreibt wirklich Druckschrift, so Großbuchstaben. Und wenn man das R nicht richtig lesen kann, dann wird daraus Punch. Ich weiß nicht, wie die auf Parsa gekommen sind.
Ich kann's
auch
unsere
Adresse
sagen.
War auch falsch geschrieben, aber das müssen wir jetzt vielleicht jetzt nicht in die Kommentare
nicht, ja, machen. Unsere Adresse, ja. Die, wo wir wohnen ja nicht mehr. Na, können wir mal Papa besuchen. Na. Ja, okay. Ja. Kommen wir zurück zu unserem Thema. Wieder ein kleiner Ausflug in unser Privatleben. Wenn euch das interessiert, schreibt uns gerne nochmal eure Fragen rein, auch privat, gar kein Thema. Wir überlegen uns dann, ob wir die beantworten, aber ja. wir haben heute ein paar schöne Themen mitgebracht. Cedric redet über ein Reifenproblem aus Sicht des Büros. Ich kann da und der Robin kann bestimmt noch das ein oder andere einwerfen aus der Werkstatt. Bestimmt fällt uns was dazu ein. Wir machen wieder eine Überfolge. Der Robin redet über ein Lambda-Sondenproblem. Ich rede über ein Abgasproblem bzw. eine komplette Verstrickung an einem Q5, an einem Audi Q5. Mhm. Und Adnan redet über ein Kupplungsproblem an einem Opel Astra.
K oder J?
K, glaube ich.
K?
GTC. Also, ja, die Autonamen werden immer länger. Am Ende ist das Gleiche. Das
ich finde es bei Opel auch schwer. Das ist auch einfach immer Opel Astra und ist es ja, es geht ja nicht bei A los, glaube ich, oder? Sondern es
doch
ist ja JKL mittlerweile schon.
Und es,
oder?
Es gab Corsa A, B, C, D, E. Und wir sind, glaube ich, bei F jetzt?
Nee, J. Ich glaube, L ist der neueste.
Nee, aus, weiß ich nicht.
Echt?
Ja, deswegen wundert mich das nämlich, weil ich glaube, die letzten drei waren, weil ich glaube, ab 2015 ist nämlich K, meine ich. Aber ey, alle Angaben und der Sebi ist mein Opel-Experte, ich habe mich da komplett raus.
Es gibt
das stimmt tatsächlich. Ne?
Das ist, also wenn also Opel
Sebastian
kommt, ich hole den
Opel
immer.
Opel und Ford, da kennt er irgendwie alles drin.
Ja.
Meistens halt die Autos, die Leute selber fahren.
Schaut dann, ne? An Sebastian natürlich. Ne? Ja. Ja, und vor allen Dingen Familienauto. Sebi ist ja ein trauriger, stolzer Besitzer von Opel gewesen sein Leben lang. Ja, traurig, weil sie verkauft wurden. Und stolz, weil er die Marke schon immer gut fand.
Hm.
Naja, ausgeschiffen auf jeden Fall. Soll ich mal mit den Reifen anfangen tatsächlich?
Ja, mach mal.
Wir hatten tatsächlich einen Kunden. Der
echt,
hat
einen Kunden?
Ja, danke schön.
Oh.
Da kommt man richtig in den Redefluss, wenn man direkt
reingreift.
Apropos Redefluss, machen wir doch mal ein Getränk auf, Robin, weil ich habe richtig
Durst. Ich hätte gern grün.
Grün, okay. Hat noch was dazu haben? Du willst Orange haben, glaube ich, ne? Dann, ich nehme mir das. Ich nehme auch Orange, glaube ich. Auf jeden Fall, also der Kunde kam letztes Jahr zu uns rein. Er brauchte 4 neue Felgen und 4 neue Reifen. Wir haben ihm 4 neue Felgen besorgt, 4 neue Reifen besorgt. Und der Kunde kam dann Anfang Dezember zum ersten Mal und sagte, ey, die Reifen, irgendwas stimmt damit nicht. Wir haben die, die sind gerade neu. Ich fahre so eine ganz bestimmte Strecke nur einmal im Monat. Und da fährt sich der Wagen, seitdem die neuen Reifen drauf sind, neue Felgen drauf sind, wie Sau. Und ich dachte so, ja, wir haben die Reifen nochmal gewuchtet, also die Felgen nochmal gewuchtet, logischerweise, ne, haben sich das Profil nochmal angeschaut, eigentlich alles normal, kein Sägezahnprofil, aber nach 2 Monaten auch sehr, sehr komisch, wenn da schon was gewesen wäre.
So viel hat der auch gar nicht gelaufen?
Nee, also wirklich nicht, der waren wirklich noch neu, da waren auch die Markierungen noch drauf zwischen den Rillen, sag ich mal.
Danach kann man leider nicht gehen.
Ja, gut, aber
sie waren, die waren halt vielleicht 1000 Kilometer gefahren?
Vielleicht, ne, und Kunde kam und sagte, ja, dreimal war der, glaube ich, da. Wir konnten das selber nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Beim Wuchten haben wir schon gesehen, irgendwie, die sind schon sehr, sehr benutzt, die Reifen dafür, für die kurze Zeit.
Der und Pino ist mit, nee, ja, nicht benutzt, sondern die sahen halt, also die vom Gefühl her waren die halt komisch.
Ja, wir haben, genau.
Die, der Pino ist auch nochmal mit dem Kunden zusammen gefahren. Es kam so vor, als
ob die einen Höhenschlag hätten sogar fast schon irgendwie, ne?
Also vom Gefühl her, ja. Obwohl der Verschleiß halt nicht so hoch war, war es ein bisschen merkwürdig.
Ja. Und wir haben es, wie gesagt, nochmal gewuchtet, nochmal neu eingestellt, alles unseren Maschinen
nach. Zweimal haben wir die gewuchtet.
Zweimal, genau. Wir haben es dem Kunden auch nur einmal, glaube ich, auch nur das Material, glaube ich, berechnet. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Es ist schon wieder überschrieben in meinem Gehirn. Auf jeden Fall haben wir die Reifen jetzt aber abgezogen, haben tatsächlich neue Reifen von einer anderen Marke drauf gemacht. Etwas höherwertige, aber nicht, dass wir sagen würden, so vorher war es eine ostasiatische Marke, die sehr günstig schon daherkommt, wo man sagt, kannst okay,
eh da war das, ne,
zu erwarten. Ja, stimmt natürlich, man kann nicht danach gehen, aber es ist zu erwarten, wenn du für einen Reifen 25 Euro bezahlst, dass der nicht so wahnsinnig gut ist. Ne?
Was nicht der Fall ist.
Genau, das wollte ich ja gerade sagen, das war es nicht.
Ich muss, Entschuldigung, dass ich andauernd ins Wort falle, aber ich,
ja,
ich erkenne ein gewisses Potenzial, dass Dinge Sorgen, falsch verstanden werden können.
Du machst dir Sorgen, dass das falsch verstanden wird. Aber genau, wie gesagt, wir haben die Reifen abgezogen, eine ähnliche Marke drauf gemacht. Der Kunde sagt, habe ich heute angerufen, mit ihm gesprochen, sagt, es ist ein ganz anderes Gefühl, Reifen sind top. Ich bin von ihm vom Hof runtergefahren, ich habe direkt ein anderes Gefühl zur Straße. Ich kann das natürlich nicht beurteilen. Der Kunde fährt sein Auto sein Leben lang, der wird schon wissen, was damit ist. Ne? In dem Fall war es ein Toyota
Verso.
Verso. Mhm. Ja, genau.
Habe ich gar nicht mitgekriegt, die Nummer.
Ich glaube nur, weil es letztes Jahr war, schon wieder überschrieben. Ich glaube, so, du warst auf jeden Fall dabei. Und wir haben die Reifen tatsächlich jetzt dann beim Hersteller so reklamiert. Und der Hersteller sagt, unseren Maschinen nach sind die alle einwandfrei. Wir können euch die Reifen gerne wieder zurückgeben.
Aber so
wir
finden, dass oft sie gut sind. Schon gehabt und mit der, Reifen.
Ja, und der Kunde sagt, ich habe ihn heute angerufen, ich sage, es tut mir leid, wir kriegen nicht reklamiert. Wir finden da eine Lösung. Wir sind der Meinung, wir übernehmen die Kosten, wir stehen dafür gerade. Ne, haben wir heute darüber diskutiert, dass der Kunde da jetzt in dem Sinne nichts dafür kann. Können wir uns halt in die Haare schmieren so ein bisschen, ne? Weil der Hersteller sagt, die sind in Ordnung. Wir können dem Hersteller natürlich nicht nachweisen, dass, also ich meine, wer sind wir denn? Was für Reifentestgeräte haben wir, dass wir nachweisen können, dass was mit den Reifen nicht in Ordnung ist? Der Kunde sagt sofort, ich habe ein ganz anderes Gefühl. Manchmal.
Haben das auch schon mal gehabt, war ein 5er BMW damals, ein E39 und haben auch da tatsächlich einen Premium-Hersteller sogar drauf gemacht und der fuhr danach in so einer gewissen Straßenlage, ähnlich wie du es auch gerade beschrieben hast, so eine gewisse Strecke, die wir mal Probe fahren haben mit den Autos, das Ding, das war fast unfahrbar, der hat so getänzelt auf der Hinterachse, dann haben wir die runtergenommen auf die Maschine. Und bei einer normalen Wuchtmaschine ist ja das Problem bei sowas, dass wir den einfach nur, ich sag jetzt mal, leer runddrehen, ohne dass die Anpressungskraft der Straße fehlt. Es gibt auch so Diagnose-Wuchtmaschinen, Roadforce nennt sich das, dieses System. Die haben eine Rolle, die angepresst wird, während der gewuchtet wird und simulieren dann die Straße. Mhm. Und damit kannst du dann wesentlich besser einen Höhenschlag und einen Seitenschlag halt auch dynamisch während der Fahrt simulieren. Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall war es bei den Reifen so, dass man deutlich sehen konnte, dass die einen Höhenschlag haben. Und Höhenschlag heißt ja, wenn der Reifen jetzt, ich sag mal, so rund läuft, dass der dann nicht rund läuft, sondern so einzelne Auseierer drin hat. Also wenn wir uns eine gerade Linie oben vorstellen, dann hubbelt der so richtig hoch und runter. Da gibt es einen gewissen Toleranzbereich für. Und das hast du mit dem bloßen Auge gesehen, dass das viel zu viel war. Hersteller angeschrieben, nee, kann nicht sein, hin und her. Muss das Auto aber fertig kriegen, anderen Hersteller drauf, Ruhe, weg. Mit dem Auge weg und fuhr ganz anders das Auto. Und haben die auch gesagt, ja, können nichts da feststellen, ist so. Sind wir auch drauf sitzen geblieben. Na, was willst du dem Hersteller da großartig nachweisen.
Ja, da stehst du halt dann wieder vor der Wahl. Aber ja, das ist das, was wir ja auch ein Stück weit immer nach draußen bringen. Also jeder hat ja so seine Favoriten, so wie jeder seine Automarke favorisiert. Die einen sind was teurer, die haben bessere Qualität, objektiv gesehen.
Qualitiv. Subjektiv wäre für jeden einzeln, ja. Objektiv wäre für alle gleich.
Genau.
Subjektiv. Also jeder hat ja seine eigene Meinung zu.
Ja, dann subjektiv.
Und das ist tatsächlich auch bei Reifen so. Also wir haben den einen oder anderen bei uns in der Firma, der schwört auf die Marke und wir sagen alle, bleibt mit der Rotze weg.
Ja, und da haben wir auch regelmäßig Ärger mit der Marke. Mhm.
Aber der haben Kunde auch regelmäßig Ärger
aber mit der Reifenmarke. Der glaubt uns das nicht.
Der glaubt, genau. der sagt, das ist mir egal, ich kaufe die, das ist mir scheißegal.
Das ist nein, gut,
ich
solange das die. Funktioniert.
Und wir sind eigentlich so langsam an einem Punkt angekommen, wo wir sagen, es gibt eigentlich nur eine, maximal zwei Marken für uns, die auf unsere Autos draufkommen. Wir können das jetzt natürlich nicht so sagen, also wir können das nicht äußern, aber die sind natürlich im Premium-Segment. Und da muss ich wirklich sagen, sobald man ein Fahrzeug fährt, was eine gewisse Leistung auf die Straße bringt, was eine gewisse Fahrdynamik hat, kann man einfach nicht mehr in dem Preis-Leistungs-Verhältnis Rücksicht nehmen.
Absolut.
Du musst einfach auf die Premium-Marke setzen, auf die Premium-Marken, da gibt es ja mehrere, weil das einfach funktioniert und das einfach keine Probleme mehr macht. Und das muss man dann auch den Kunden immer sagen. Wir haben, also zumindest mache ich es so, wenn ich einen Kostenvoranschlag erstelle, wir haben immer zwei Möglichkeiten und sie können sich selber entscheiden. Ganz klar sagen, okay, es kostet so und so viel, den im Mittelfeld zu nehmen, Preis-Leistungs-Verhältnis ist okay. Oder wir nehmen den Premium-Reifen. Das
Obwohl,
ist pro Reifen
ja.
meistens dann nur 20, 30 Euro Unterschied. Pro Reifen, natürlich dann am Ende 4 Reifen plus Mehrwertsteuer macht das einen großen Unterschied.
150, 160 Euro Unterschied.
So, natürlich ist das dann viel.
Viel.
Natürlich ist das viel auf dem Papier, aber der Qualitätsunterschied macht sich an vielen Stellen bemerkbar. Und wir brauchen nicht drüber reden, dass, Entschuldigung, Robin, dass so ein Polo, das macht das, wirst du dann nicht merken. Aber wenn du ein Auto hast,
auf meinem dazu,
mit deinem BMW,
dann nehme ich die Reifen, die ich kriegen kann, also in der Größe.
Ja, gut, das ist was anderes.
Ja, aber dann merkst du es auch nicht.
Aber der Wartmanns BMW oder meinem Seat.
Besonders.
Wo wir halt ein bisschen schneller fahren können, da gibt es keine Alternative.
Auch bei Alltagsautos.
Das merkst du aber auch bei jedem Auto. Und wenn das die letzte Nückelspinne
ja.
ist, im direkten Vergleich.
Ist der natürlich. Grund, warum wir den Kunden immer sagen, was fahren sie jetzt? Waren sie damit zufrieden? Oder was
ganz ist, genau.
Machen wir das wieder drauf? Ne? Oder wenn jemand sagt, der Kunde fährt eine Budget-Marke, also bei einem unserer Hersteller heißt das Low-Budget, Budget, Standard und Premium. Ne? Und wenn man bei Low Budget guckt, was man da angeboten kriegt, weil die Briten bieten wirklich, die macht nur Reifen, was man da für Reifen angeboten kriegt, die mit einer Marke habe ich noch nie gehört. Mhm. Und für den Preis, da denke ich mir, das müssen auch große Steine sein eigentlich.
Mhm. Ne? Also das kann eigentlich nicht funktionieren.
Das kann nicht funktionieren.
Aber die werden immer besser, ne? Also das darf man auch nicht
vergessen. Ja, ich meine, gut, klar.
Ja, du weißt ja auch nicht, was die für einen Schmuder treiben. Guck, was im Teilemarkt los ist, wie die sich die Teile hin und her schieben. Ne?
Mhm, fairerweise muss man
sagen. Ich finde, dass du die Reifenhersteller kannst du am besten vergleichen mit Fluggesellschaften.
Ja.
Weil da steht ein großer Konzern drüber, der hat aber noch drei weitere Marken, die genau das Gleiche machen.
Ja.
Fast. Ein bisschen weniger Qualität hier, ein bisschen ältere Flugzeuge. Und das ist das Gleiche,
das Problem was im Reifen ist. Ne, du kannst einen Reifen und einen Reifen super schwierig unterscheiden. Weil es gibt ja viele Reifen, die für einen Hersteller freigegeben sind. BMW sind die Sternchenreifen, VW Audi hat AO auf dem Reifen draufstehen, Mercedes hat MO auf dem Reifen stehen. Und das sind vom Aufbau her oder können vom Aufbau her komplett andere Reifen sein. Mhm. Komplett anders. Ne? Ich habe einen guten Kumpel, der ist in der Entwicklung bei Audi gewesen für Räderreifen. Und wenn das klassifizierte Reifen für das Auto sind, dann ist das vom Aufbau her Mischungsverhältnis, Gewebestruktur, Einarbeitung, das ist komplett anders. Und je nachdem, ich sag mal, wenn man dann AMG, M oder irgendwie sowas nimmt, da muss ein vernünftiger Reifen drauf, der die Freigabe für dieses Auto hat, dann auch das Sternchen oder MO-Kennung. Und das muss schon aufeinander passen, weil viele unterschätzen auch, der Reifen ist das Einzige, was das Auto mit der Straße verbindet. Und der überträgt alles. Nicht nur beschleunigen, sondern gerade auch Seitenführungskräfte, Bremsweg und all solche Sachen. Und ein guter Reifen kann entscheiden, ob ich die Kurve noch kriege oder ob ich einen Abflug mache.
Aquaplaning.
Und auch ganz wichtig, und da muss man sich einfach drüber im Klaren sein. Und noch was, viele Testberichte sind immer auf einen neuen Reifen ausgerichtet. Mhm. Wie sieht das aus, wenn der Reifen 3-4 Jahre alt ist? Mhm. Und da merkt man dann ganz deutlich den Unterschied, ob du einen vernünftigen Reifen hast oder halt
ich
nicht.
Ne? Deswegen bin ich auch nicht so ein großer Freund von diesen ganzen Testberichten, die es so gibt. Das ist so ein bisschen, aber nicht nur bei Reifen, bei allem Möglichen, auch nur bei Kaffeemaschinen. Das ist dann für die eine spezifische Person, also ich meine, das ist eine Wegweisung, aber leider kann man jetzt nicht pauschal für jeden Menschen sagen. Ne? Und wenn du weiß ich nicht, wenn du in einem Schneegebiet fährst, da brauchst du logischerweise andere Reifen, als wenn du in, weiß ich nicht, in Hamburg fährst oder so, ja. Da schneit es ja auch manchmal. Aber was ich auch darauf hinaus wollte, bei dem Reifen, den ersten Reifen, die wir gekauft haben, das waren keine Budgetreifen. Mhm. Das war auch eine sehr gute Marke.
Eigentlich.
Ja. Ne, obwohl wir noch kaum mit Problemen mit hatten. Ich muss sagen, die Reklamationsprozess und die Leute, die ich am Telefon hatte, super, super freundlich, da kann man nichts zu sagen. Ich meine, ich hätte mir bei dem Ergebnis was anderes gewünscht, logischerweise. Aber
wir sind halt eben genau, wie du schon gesagt hast, an dem Punkt, wer sind wir, dass wir das bewerten können? Wir können ja nur optischen Auges sehen auf unserer Wuchtmaschine. Der Reifen ist drauf, wir sehen einen leichten Höhenschlag. Wir machen andere Reifen drauf, wir wuchten die Felge ist einwandfrei. Wir nehmen einen anderen Reifen, wir sehen den Höhenschlag nicht mehr. Ist für uns ja in dem Moment der Reifen
Ende. Hat
das Problem. Nicht, ja. Kunde ist zufrieden. Ganz egal, aus welchen Gründen. Du weißt
ja nicht, was der macht unter Last. Ne? Wenn dann
so sieht's aus.
Die Straße, das so Auto, Fahrzeuggewicht und Rotationsmasse, der ganze Kram dazu kommt. Was ne?
Noch ein anderer Aspekt, der auch sehr spannend war, tatsächlich, war, dass der Reifen, den wir drauf gemacht haben, zu dem Zeitpunkt wäre quasi der zweite Reifen, den wir später drauf gemacht haben, viel, viel teurer gewesen. Mhm. Aber da dachte ich, dass es 3 Monate später war und anscheinend die Reifengröße dann günstiger war, hat der jetzt im Nachhinein bessere Reifen fast das gleiche gekostet, tatsächlich wieder klein. Das ist wieder so. Aber in Zukunft würde ich natürlich dem Kunden jedes Mal sagen, lassen Sie den Reifen liegen, nehmen Sie bitte den Reifen mal.
Deswegen liegt dem Kunden halt die Wahl lassen. Du kannst ihm sagen, pass auf, Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich für die Größe den Reifen am besten. Empfehlen würde ich Ihnen einen anderen Reifen.
Wir das hatten ist Ihre mit dem Reifen schon mal Problem, genau.
Ob Sie das Geld ausgeben würden. Ja, aber es gibt auch viele Leute, die das auch nicht leisten können.
Ja, sicher.
Und die müssen halt.
Ich glaube, die Leute sollten dann halt auch kein M oder AMG oder, ne, also die sollten dann so ein Auto nicht fahren.
Verstehe ich, Adnan, aber da ist oft das Problem, wenn du das, wer billig kauft, kauft zweimal. Ne? Ja. Wenn du dann einen vernünftigen Reifen hast, der hält ja im Endeffekt wesentlich länger und du hast viel mehr davon. Ne? Und deswegen ist das immer so eine Sache, immer schwierig zu sehen. Klar muss man das abwägen. Ich sag mal, wenn du jetzt ins sportliche Segment reingehst, kann ja auch ein Reifen mal 200-300 Euro pro Stück kosten. Ja. Das geht und ja auch ohne Probleme.
Wenn du durch eine Glasscherbe fährst, die den Reifen kaputt machst, dann ärgerst du dich dumm und dämlich,
dass
du
200-300 Euro bezahlt hast. Ne? Aber ich muss mal direkt, aber wir haben kein Holz hier irgendwie, ne? Dann darf ich das eigentlich gar nicht sagen. Hier ist kein Holz, weil eigentlich darf man das ja nur sagen, wenn man auf Holz klopft, sonst geht das nachher schief.
Hier ist Holz drin.
Ich habe noch nie an meinem Auto platt gefahren. Noch nie. Ja. Noch nie was drin gehabt, noch nie eine Schraube, noch
nächste
nie einen
Platten gehabt. Nächste Folge werdet ihr mitkriegen, wenn Schraube gefahren ist. Ja, stimmt, ich auch noch nicht.
Noch nie.
In Holland.
Ich glaube, oh echt?
350 Kilometer von zu Hause weg.
Geil.
Mit 225, 35, ZR19.
Das macht keinen Spaß beim Montieren.
Kontinentalreifen.
Das macht keinen Spaß.
Letztes Jahr im August.
Hast du einen Reservereifen dabei gehabt? Oder
natürlich
was hast du drin? Natürlich nicht. Wenigstens Panset?
Natürlich nicht.
Vor deinem roten Flitzer?
Yes.
Und dann?
Langsam fahren. Oha. Regelmäßig Luftdruck kontrollieren.
Geil.
Ich habe jetzt zum Glück eine RDKS.
Ach, stimmt, ich erinnere mich natürlich.
Ja, habe ich noch aus dem Urlaub 2 Reifen bestellt. Ich habe den Wagen dann da, als wir vor Ort waren, das war glaube ich irgendwie 3 Kilometer bevor wir angekommen sind, so ein scheiß Nagel drin.
Geil.
Und dann haben wir den vor Ort dann halt stehen lassen die Woche und dann zurück. Ja.
Aber Luftdruck, dieses, Luft rein, immer kontrolliert. Ich habe zum Glück reinschmeißen. Das funktioniert echt geil, dieses Tirefit, ne? Und was es da alles Mögliche an Sachen gibt. Für einen Notfall, wirklich. Ich habe das letzte Mal ausprobiert bei einer Kundin, die hatte einfach Not.
Macht das niemals.
Ging nicht anders. Das war wirklich.
Wenn ihr eure Mechaniker gern habt.
Tipptopp.
Niemals machen. Wartet es auf den ADAC.
Ein der Zeug, nimmt das ist richtig geil. Ich sag es dir.
Bauschaum.
Das machen wir nur bei Alarmanlagen und nicht ADAC.
Oh,
aber wenn ihr eure Mechaniker gern habt, lasst das Zeug aus eurem Reifen raus. Wenn es nicht anders geht, klar, keine Frage. Wenn ihr in der Walachei steht, ADAC, keine Möglichkeit zu kommen. Aber wenn ihr diese Tirefit-Milch da, dieses
Panzer. Die Milch ist ganz scheiße. Die ist wirklich Käse.
Das habe ich mal gesehen in diesem Video, wo der Typen riecht.
Schwimmbad. Aber es gibt ein so Zeug, das ist grün. Das ist, ich weiß nicht mehr, was das war. Das hat super geil funktioniert.
Ich finde diese Abziehen. Ich finde die Zielfunktion von den Reifen heutzutage richtig geil. Dieses, das, die haben inzwischen ja auf der Lauffläche, haben die einen, so einen
Kleber,
wie kann man das sagen, haben die da reingemacht. Und wenn ein Fremdkörper einsticht, dann geht der halt, also die luftdichte Innenseele vom Reifen ist zwar beschädigt, aber es tritt keine Luft aus, weil sich dieser, selbst wenn man den Nagel dann rausziehen würde, tritt keine Luft aus, weil an der Stelle halt der Reifen, ja, weil da keine Luft raus trinken kann. Der Reifen ist natürlich trotzdem technisch, muss ich jetzt mal ein bisschen sagen, nicht mehr fahrbereit. Das heißt, wenn das bekannt ist, dürft ihr natürlich jetzt nicht mit der Schraube Ewigkeiten weiterfahren, sondern der Reifen ist dann zeitnah fachgerecht zu reparieren oder halt zu ersetzen.
Darf man doch gar nicht reparieren, die Dinger, oder?
Natürlich.
Echt?
Klar.
Aber war das bei Runflat oder wie war das?
Auch Runflat-Reifen darfst du theoretisch reparieren.
Ha, okay.
Das ist immer von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, was da freigegeben ist. Gut,
du hast die Schulung, ich habe die nicht.
Das und da gibt es dann entsprechend, sobald der das Problem ist halt beim Runflat-Reifen, merkst du es nicht, wenn du luftlos fährst.
Ja.
Und sobald der Runflat-Reifen luftlos gefahren ist, Schrott.
Ja, das sind alles diese BMW-internen Vorgaben, die ich da im Kopf hatte. Das ist
ähnlich,
wie gesagt, Runflat nur in Kombination mit RDKS-System. Weiß ich nicht, ob das auch vom Gesetzgeber so getragen ist. BMW lebt das so, was auch absolut Sinn macht.
Macht natürlich Sinn, weil du merkst es ja nicht.
Absolut Sinn, genau. Was war denn da noch? Ja, die Dinger durften bei uns nie geflickt werden.
Alles, ja, flicken darfst du sowieso nicht. Du musst die fachmännisch reparieren.
Ja, ist doch. Ist mit dieser Schnur, was da damals immer gab, gibt es auch diese mit dem Würmchen, ne?
Ja, die Pilze, was das sind.
Ja.
Nein.
Nee, das ist kein Pilz. Ist noch was anderes. Pilz ist ja
Mini-Kombi.
Von innen reinziehen.
Bis jetzt benutzen die.
Ja.
In unserer Heimat.
Ja, natürlich, das funktioniert ja auch, wenn man das ja auch jahrelang macht, bis wir irgendwann eines Besseren belehrt wurden und ich gesagt habe, wir machen das nicht mehr. Und Papa sagte doch und ich sagte nein. Wir sagten doch und sagten nein.
Hier, das dann, nicht das milchige Zeug, da bin ich bei dir, das ist auch für die Montiermaschinen die letzte Sauerei, aber dieses grüne Zeugs da, tipptopp. Es ging nicht anders, bis der Reifen dann da war, der Kunde muss halt mit dem Auto fahren, wunderbar, absolut genial.
Also, darfst du nicht sagen.
Vorsichtig, darfst geht du
nicht
das?
Erzählen, ja?
Und was willst du denn machen?
Ja,
was willst du denn machen? Willst du zur Arbeit laufen oder du musst ja irgendwie weitergehen? War eine blöde Größe, du kriegst die nicht.
Ich genau, sag da nichts zu.
Immer mit Bedacht sowas. Also wenn man sowas macht, klar, es gibt Vorgaben dafür, aber man muss halt immer gut abwägen, was man machen kann und was man nicht machen kann.
Gerade und, im Straßenverkehr hat man halt nicht nur für sich die Verantwortung, sondern im schlimmsten Fall halt auch für andere. Und das ist nochmal so ein Thema, was ich zu den Reifen sagen wollte. Das Robin hat es ja gesagt, es ist die einzige Verbindung zwischen Straße und Fahrzeug. Ja,
das stimmt.
Und 5 Meter Bremsweg können über Leben und Tod vor dem Kind entscheiden.
Ein so Meter, 2 Meter reichen schon.
Ja.
Josh, ganz großzügig.
Ich bin ganz großzügig.
Schon direkt einmal drüber.
Also das...
und zack, ist tot.
Das kommt natürlich, wie gesagt, immer auf die Geschwindigkeit an und wie man fährt. Immer aufpassen.
Das ist auch aber statistisch gesehen Geschwindigkeit, was Meter pro Sekunde Unterschied macht, das ist schon verrückt.
Das,
krass, ne? Ja, das denkt man gar nicht. Das ist
auch diese Sekunde am Handy mal
ja,
eben.
Ne? Ja, du fährst halt eine Kanonenkugel, ne? Auf der Straße.
Das ist,
und
das ist,
das, wenn, die machen keinen
beim
Halt.
Beim Einparken, wie das die Leute nicht bewusst ist. Die fahren, du fährst zwei Meter pro, nicht mal, du fährst einen halben Meter pro Sekunde, knallst gegen die Wand, was für einen Schaden du anrichtest. Ja, weil das Ding halt brutal schwer ist.
Das rumst ja aber auch. Ich bin mal rückwärts gegen eine Anhängerkupplung gefahren von einem anderen Auto. Ich habe gedacht, die ganze Karre ist auseinandergefallen. Das knallt das nicht mal normal.
Vor allem das Ding ist, dafür ist eine Kupplung, denke ich mir immer geil. Ja, du hast doch so nichts sagen.
Nee, du.
Du hast doch fast schon Schleudertrauma von den ganzen Unfällen, die du gehabt hast.
Wer viel macht, ne, wo gehobelt wird, fallen Späne.
Ja. Ja, ja, ja.
Reden wir nicht drüber.
Mit viel Macht kommt viel Verantwortung.
Ja. Wie war das nochmal mit dem Ausparken damals? Reifenwechsel beim Auto? Parklücke.
Das war BMW.
Oh, das war auch
so, aber toll. Halt die ganzen boah, ja, BMW sind so unfassbar lang, auch die Autos. Das ist so blöd, damit zu fahren, oder?
Das war also,
ich mag
Auto,
das
ne?
gar nicht. Weil neue ich überhole Auto. Und schmale Autos.
Wer?
Adnan, du. Oder ist der Parklücke?
Ich bin sofort gegen andere Auto gefahren. Aber
das passiert. Ist ärgerlich.
Rechts, links, keiner da. Ich fahre einfach rückwärts. Natürlich waren die Reifen im Kofferraum. Du siehst nichts hinten. Und dann gucke ich rechts, ist keiner. Das Auto war so gepackt. Dann bin ich rückwärts gefahren, wieder vorwärts. Wollte ich rückwärts wieder fahren.
Und dann kam die in die Einfahrt reingefahren.
Und dann kam
ne?
die Frau wieder hinter mir.
Ich muss auch noch was erzählen. Gerade kommt mir gerade ein, wo du von rückwärts sprechen redest. Bei uns auf der Fenlohstraße, wenn man parkt, draußen auf der Parklücke, da ist ja beidspuriger Verkehr. Also jeweils einspurig, aber Verkehr. Wenn du mit dem Hyundai rückwärts fährst und auf der anderen Spur ein Auto vorbeifährt, dann haut der die Bremse rein, vibriert das Lenkrad und bewegt sich nicht mehr. Und du kannst aufs Gas treten. Ich sehe, dass da hinten ein Auto kommt auf meiner Spur. Sehe, dass der noch ungefähr 50 Meter weg ist. Ich will noch aus der Lücke raus. Stehe da. Junge, da könnte ich wirklich. Ich mag das Auto wirklich sehr, sehr gerne. Ne? Aber in dem Moment könnte ich wirklich die Spiegel abtreten und die Karre vorwärts dann reinschieben. Ne? Und ein Auto nicht das macht,
kannst
was
du aber nicht schieben. Musst du erst auf neutral
stellen. Mach das nicht. Mit dem Spiegeln hast du schlechte Erfahrungen.
Nee, ja, das ist sehr teuer. Kann ich empfehlen, bei koreanischen Autos den Spiegel abzufahren.
Aber
da gibt es immer nur komplett. Sehr teuer.
Das fühle ich. Ja, aber was war das?
Aber Gegenspur, Robin, weißt du, also wirklich, ich sehe, dass da ein Auto kommt, Lenkrad komplett eingeschlagen, ich kann nicht auf die Gegenspur kommen. Und die ganze Zeit,
Ja, aber stell dir mal vor, das wäre ein Fußgänger.
Ja, auf meiner Spur ist ja okay.
Nicht.
Ja. Das ist aber auf dem Parkplatz das Gleiche, ja. Wenn du rückwärts fährst und siehst, dass
boah, die machen süchtig, die Dinger,
ne? Auf einer anderen Parkreihe ein Mensch geht, dann macht der auch
lecker, schmecker, klein und rund.
Fünfer, den ich auf die Bühne gefahren habe oder auf die Bühne fahren wollte letztens oder ein Siebener, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist ja bei uns in der Werkstatt, wenn man durch das Tor reinfährt, rechts diese große voll versenkte Scherenbühne und das Bedienpult davon steht ja so daneben und auf der anderen Seite steht das Bedienpult von dem Bremsenprüfstand. Wenn man dann reinfährt mit einem großen Auto, dann muss man einmal so rein und so ein bisschen rangieren, bis man da drin ist und das ist immer ein bisschen knapp. Da haben wir aber oben einen Spiegel hängen, das heißt, ich sehe ganz genau, wie viel Platz ich noch damit habe. So, jetzt hat das Auto aber auch so ein Assistenzsystem drin gehabt und dann hat der mehrfach voll die Bremse reingehauen, weil der das Pult halt als keine Ahnung was erkannt hat und ich habe die Karre da nicht auf die Bühne gekriegt. Ich, das kann auch nicht sein, ich bin nicht auf die Bühne gekommen, muss ich komplett neu anfahren.
Das ist eine schöne, schöne Funktion, aber ich denke mir einfach nur so, und dann merkst du wieder, wie viel Kraft so ein Auto hat, wenn er die Bremse reinhaut.
Ja.
Weil du fährst dann wirklich ganz langsam, so mit einem halben km/h gefühlt. Ne? Und dann oh. Nee, ja. Muss nicht sein.
Dann lieber Unfall bauen. Dann lieber Unfall bauen. Ich würde kein Auto mehr kaufen ohne Park Distance Control vorne und hinten.
Ja. Aber du hast mich ausgedacht damals für mein Mazda. Als ich Fahranfänger war, dass ich hinten in der Mazda Partizens hatte, habe ich überlegt, in der Hatsu.
Ja, gut, ganz im Ernst. Das Auto hat einen Wert gehabt von vielleicht 500 Euro. Die PDC mit Einbau war teurer als das Auto.
Hast du PDC bei dir? Vorne auch, oder?
Ja.
Vorne und hinten?
Ja, sicher, der hat doch diese BMW, diese richtig schön mit dem, wo das grün, rot und.
Ja, aber das gibt es doch nur hinten.
Nee, ich vorne und hinten.
Ja, ich habe gefragt.
Aber ich finde das richtig angenehm. Das finde ich eine der angenehmsten Sachen, wenn du bei BMW, gerade bei älteren Modellen, wenn du die aus- und einpackst, das ist einfach super praktisch.
Was ich schön finde, ist,
dass das richtig genau ist das.
Und das Geräusch ist vor allem nicht dieses Bip, 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 sondern es ist so ein
Das ist ein angenehmer.
Du kannst es zuordnen. Das ist nicht so, rechts ist irgendein kleines Blatt oder sowas von irgendeinem Baum, die Karre macht, pass auf, Junge, da ist ein Riesenteil. So, das ist so, okay, du siehst, es muss was Schmales sein. Ne? Ja. Vor allem zu der Zeit, muss man sagen, ne? Ohne Kameras und sowas alles. Und beim Hyundai muss man sagen, was richtig geil ist, er hat 4 Kameras und wenn du eine Parklücke fährst, da kannst du in einem engen Parkhaus stehen, dadurch hast du diese, wie heißt das von oben, Overhead View oder was heißt das? Das ist quasi das von oben, als ob über den
Surround View heißt Surround das System View,
360 Grad. Du kannst die Parklücken perfekt sehen, das ist so angenehm.
Wir haben mal bei BMW einen Kunden gehabt, weil du gerade sagtest, das sieht man ja das ganze Auto. Ne? Wir haben da so einen Service gehabt, da konnten sich Kunden so spezielle Ausstattungssachen leihen für einen Urlaub, beispielsweise eine Dachbox. Und wenn man dann dieses Surround View hat, dann sind halt auch in den Kotflügeln, unter den Spiegeln, hinten vorne über Kameras drin. Wenn man die dann anhat und in eine Parklücke fährt, dann sieht man halt in dem Monitor, in dem Display im Auto, das Auto schematisch dargestellt und die Kamerabilder ringsrum aufgebaut. Das sieht aus, als ob man von oben auf das Auto drauf gucken würde. Und dann hat der Kunde sich halt eine Dachbox montiert, ist in Urlaub gefahren, kam dann wieder und war total aufgebracht und total sauer, was das für ein doofes System ist. Das wird ja gar nicht richtig funktionieren. Man wird die Dachbox ja gar nicht auf dem Dach sehen. Die hat er sich wohl irgendwo abgefahren.
Ja, in der Tiefgarage.
Ja, und es guckt ja kein Satellit auf das Auto oben drauf. Die Kameras machen ja trotzdem das Bild. Junge, wir lagen unterm Tresen. Das war so geil. Ah, herrlich.
Ja. Der Satellit hat mir gar nicht die Dachbox angezeigt. Ja,
genau, hat mir gar nicht die Dachbox angezeigt, die auf dem Dach
drauf ist. Warum haben wir das nicht einprogrammiert vorher, dass der eine Dachbox hat?
Fand ich genial.
Ja.
Ha, schön.
So, viel geschwart. Wer ist denn dran?
Wer hat man erzählen?
Kann man da gucken. Da muss ich auch mal zuhören, weil, bitte, ich muss immer zuhören, aber da muss ich echt gut aufpassen.
Ja, weil du mit dem Kunden morgen sprechen musst.
Ja, kannst was lernen.
Ja.
Der Kunde hat bemängelt, im Gang geht nicht richtig rein, schaltet nicht richtig. Und dann haben wir festgestellt, Kupplung. Natürlich sind wir erstmal mit dem Auto gefahren. Kunde hatte recht, manchmal geht rein, manchmal geht nicht. Und das so Schwierigkeiten gehabt. Und dann haben wir Kupplung ausgebaut. Das ist ein Opel Astra 2012 Diesel. Diesel, glaube ich, gewesen. Ja, Diesel.
Ja, nee, Benziner.
Nee, Diesel.
Benziner. Das war nur ein Cut, kein
Partikelfilter. Ja. Benziner, genau. Und dann haben wir festgestellt, das Kupplung, dann habe ich die Kupplung ausgebaut. Dann ist mir direkt...
Ach, der ist das.
Das Auge beim Rausmachen direkt geflogen. Der Ausdrucklager.
Von in der Kupplung drin, oder?
Genau. Und der hier, der Schalom. Betätigt den Druckplatte.
Ja.
Und das wird so, dass es bei dem Auto ist hydraulisch betätigt, also mit Bremseflüssigkeit. Mhm. Ja, und Bremseflüssigkeit kommt hier, geht hier rein und dann, wenn du das auf Kupplung drückst, dann betätigt den Druckplatte. Und dann, ja, und es bei dem ist komplett auseinander geflogen. Natürlich
aber also quasi
die Schwierigkeit, bei dem Auto Gang reinzubekommen, weil der kuppelt nicht so richtig. Und wenn die irgendwann festhängt,
dann krass, dass es auch keine Geräusche gebracht hat, ne?
Er hat kein Geräusch.
Also du hast das einfach nur, die ist ja geschraubt in die Kupplung rein, ne?
Die ist so.
Das Getriebe.
Das Getriebe hängt normalerweise da vorne so. Drauf.
Ah,
ne?
Ja, okay.
Wenn also wir haben eine
Feder hast.
Ah. So. Oh, schön, hast du alles vollgespritzt hier. Das ist nicht schön. Wir haben eine hydraulische Übersetzung. Das heißt, wir haben den Ausgleichsbehälter, dann geht ein Schlauch auf den Geberzylinder im Innenraum. Da haben wir dann mit einer leichten Betätigung, aber sehr viel Weg, eine hydraulische Übersetzung. Das heißt, wir drücken die Bremsflüssigkeit dann runter zum Nehmerzylinder. Da haben wir dann viel Kraft, aber wenig Weg. Das heißt, wir übersetzen das zueinander, damit die Kupplung sich schön weich anfühlt. Mhm. Weil das, was du an Kraft brauchst, um diese Federn zu drücken, damit dann die Kupplungsplatte, die Druckplatte, die Reibscheibe zwischen dem Schwungrad einklemmt, damit die sich löst, musst du so unfassbar viel Power haben. Mhm. Deswegen brauchen wir diese hydraulische Übersetzung. Wenn hier natürlich unten irgendwas an dem Lager nicht in Ordnung ist, und ich vermute mal, auch in Anbetracht dessen, dass der hier in der Mitte halt schon so Auswaschungen hat und so Rückstände hat, vermutlich vom Abrieb, hier kann man es glaube ich sogar noch besser sehen, hier drauf, dass der halt zeitweise gehangen hat und sich verkantet hat. Und dadurch dann halt, du hast die Kupplung getreten, aber kam's halt, es hat sich angefühlt, als ob du unten am Ende bist, als ob du die Kupplung komplett durchgetreten hast, du hast sie aber nicht durchgetreten, weil der einfach mechanisch blockiert hat.
Hat Alex gerade gesagt, das Ausrücklager.
Ja.
Ist das gleiche wie der Nehmerzylinder in dem Ziel?
Das Ausrücklager genau, das ist hier ist das Lager, siehst du, das lässt sich hier vorne drehen.
Ah, okay.
Das ist quasi das, was dann diese mechanische Kraft von dem Bauteil hier dann aufnimmt.
Ja.
Und dann... Hier vorne.
Weil ich kenne das so bei der Kupplung, setzt das dabei steht mit Ausrücklager,
genau.
Aber nicht mit Nehmerzylinder.
Ja,
das ist quasi eine kompakte Einheit.
Es gibt halt auch noch die Möglichkeit, dass es von außen betätigt wird mit einer Gabel. Dann gibt es das noch.
Das ist dann ein Gabelzylinder, logischerweise. Ne? Entschuldigung, ich konnte nicht anders.
Wir haben keinen Raum fürs
Messgerät. Diese Gabel kann auch entweder hydraulisch betätigt werden mit einem Nehmerzylinder oder mit einem Seilzug. Erinnerst du dich noch an den Kia?
Ja, da musst du selber die Kupplungsweg selber einstellen, damit du das Spiel verstellst.
Und haben damals das Kupplungsseil gewechselt, haben das aber nicht richtig eingestellt. Und nicht richtig eingebaut. Du musst das nach unten zeigen. Die Aufnahme von dem Kupplungsseil war schräg in eine Richtung. Du musst es nach unten einbauen, damit das Seil unten lang geführt wird. Die haben es aber nach oben gemacht. Dann hat sich mit der Zeit, weil da zu viel Spannung auf dem Seil drauf war, hat sich das durchgearbeitet. Und dann ist der Kupplungsweg länger geworden und schwer geworden.
Das ist auch geil.
Weil das scheiß Seil sich durch diese Aluminiumschiene durchgesetzt hat. Das war total schwer gegen mich irgendwann.
Das war geil, ja.
Sind die doof? Was haben die gemacht? Das ist doch klar, das passt nicht. Das haben wir, glaube ich, auch damals bei YouTube. Das war der orange
Kia.
Kia Picanto.
Was bei den Lagern auch oft passiert, ist, dass das Pedal auch öfters mal unten einfach hängen bleibt.
Ja, das kann ich.
Und dann, das heißt, man tritt das Kupplungspedal und dann kommt das von alleine einfach nicht mehr hoch. weil wir Luft im System drin haben, ist dann so ein Klassiker. Weil,
oder wenn es sich verkantet hat.
Aber,
ne?
Oder wenn es sich verkantet hat, aber dann merkt man das meist, dass die Druckhaptik so ein bisschen anders ist. Der war aber nicht undicht. Nee, ist nicht undicht, muss ja auch nicht sein. Ne? Aber dann zieht das durch die Lamelle, wenn das undicht ist, leicht Luft rein. Und wie der Josch das gerade schön erklärt hat, da über das Übersetzungsverhältnis, ein bisschen Luft da drin und dann fällt das Pedal direkt nach unten durch und dann war es das. Ne? Und du musst das Getriebe ausbauen, um an das Ding dran zu kommen. Ja. Ne?
Normalerweise, das zum ersten Mal sehe ich, dass der so geflogen ist. Normalerweise, die werden immer undicht.
Ja.
Die werden intern undicht.
Oder die hängen halt fest.
Genau, oder die hängen die fest. Aber so auseinandergeflogen, das sehe ich auch zum ersten Mal.
Weil es wie so eine Jack-in-the-Box, weißt du?
Eigentlich ist da komplett draufgepresst.
Ja, genau. Ist ein Teil. Das ist meistens genau, ist halt nur so kompakt. Ne? Und das ist halt ein bisschen Jack-in-the-Box, weil der hat dann das Getriebe dann weggenommen und dann bling, kam ihm das Ding dann ins Gesicht geflogen.
Bittchen, Kollege.
Einmal bitte.
Ich fand es auch spannend, du hast da drüben Lappen.
Ah ja.
Ich fand das auch ganz spannend, oder ich finde es immer noch spannend, dass hey, ich habe mal keine Arbeitsklamotten an. Ich habe mich extra nicht mit Arbeitsklamotten hingesetzt, damit Leute wissen, wer ich bin.
Keine Arbeitsklamotten. Ich habe verstanden, Cannabis-Klamotten.
Ja, ist klar.
Mhm. Nee, das haben wir nicht. Ich finde das ganz spannend, dass viele Leute nicht bewusst ist, dass die Flüssigkeit, die quasi zwischen dem Kupplungspedal und dem Getriebe funktioniert, oder dass die Kupplungshydraulik, Lösung, wenn du so willst, dass das Bremsflüssigkeit ist. Ach so,
ja, das stimmt.
Das ist also ganz vielen. Ja, ich meine, es macht total Sinn. Warum sollten die eine extra Flüssigkeit dafür finden? Die haben wir schon.
Nein, es muss das sein.
Was?
Warum? Du kannst dann keine andere nehmen.
Ja, die könnten doch bestimmt sagen, das muss einen.
Du musst Bremsflüssigkeit haben, damit. Also, du musst eine hygroskopische Bremsflüssigkeit haben, weil Feuchtigkeit gebunden werden muss. Und deswegen muss auch die Kupplung regelmäßig in der Inspektion alle 2 Jahre beim Bremsflüssigkeitswechsel mit gewechselt werden, weil auch dort durch die Gummischläuche und durch die Manschetten Feuchtigkeit in die Bremsflüssigkeit eindringt. Und wenn die nicht gewechselt wird und die heiß wird, Dampfblasen sich bilden, kannst du auf der Autobahn nicht mehr schalten.
Aber ich weiß nicht, was ich meinte, dass es den Leuten nicht bewusst ist, dass das, weil das heißt ja Bremsflüssigkeit und nicht Brems- und Kupplungsflüssigkeit, weißt du? Das hätte ja auch sein können, dass der Hersteller sagt, ja, wir wollen ein bisschen Geld verdienen, wir erfinden jetzt einen zweiten Kreislauf dafür.
Ja, es gibt eine Hydraulikflüssigkeit. Du könntest auch Hydrauliköl da reinkippen, würde auch funktionieren. Mhm. Ne? Aber halt nicht, wie der Josch gerade erklärt hat, wenn Wasser reinkommt, dann haben wir halt ein Wassertröpfchen, weil Öl und Wasser mögen sich ja nicht.
Ja,
ne?
Ja.
Und dann könnte es auch gefrieren im Winter, wenn du noch Wasser drin hast.
Es macht total Sinn, aber es ist, glaube ich, nicht viel bewusst.
Aber an Geberzylinder und Nehmerzylinder, also an der Geberzylinder, wenn du Kupplung trittst, da ist auch Simmerringe da drin. Und wenn der mit Wasser bleibt, dann gehen die auch trocken. Die werden auch trocken, die werden dann undicht. Dann hast du auch keinen Druck mehr, weil das ist wie Simmerring ist da auch drin.
Und wo wechselt man die Bremsflüssigkeit?
Das ist eben das Problem. Ne?
Genau.
Eigentlich am Nehmerzylinder.
Nur an Nehmerzylinder hast du.
Da gibt es die wildesten Konstruktionen für.
Ja, da musst du teilweise eine Klammer lösen, musst das Ding eine Stufe rausziehen, die Klammer wieder reinstecken. Katastrophe. Aber das Problem ist, dass der Nehmerzylinder ist ja im Getriebe verbaut. Das heißt, du kannst ja nicht direkt am Nehmerzylinder wechseln. Weil normalerweise wechselst du am weit entferntesten Punkt und du drückst an den ganzen Schmodder auch mal raus.
Klar,
und das ist halt das Problem, wenn die Entlüfterschraube auf dem Weg ist, dann Luft kriegst du raus. Klar, die steigt nach oben auf, aber der ganze Rotz, die ganze Abrieb vom Geberzylinder, der ganze Abrieb vom Nehmerzylinder, der sammelt sich halt irgendwann da drin und dann hast du auch da auf der hydraulischen Seite irgendwelche Probleme. Und das ist eins der größten Nachteile meiner Meinung nach von einem Zentralausrücker, so heißt der Nehmerzylinder, der direkt auch das Ausrücklager mit hat.
Schon gesagt, ne?
Das ist einer der größten Nachteile. Es gibt einige Hersteller, die machen dann nochmal extra ein Röhrchen, was seitlich rausgeht, um es dann zu wechseln.
Ja.
Aber auch da hast du halt das Problem, du kriegst dann wieder alles einen höchsten Punkt. Du kriegst halt den ganzen Rotz nicht da raus. Und dadurch, dass wir halt immer so viel Weg haben, auch im Innenraum, entsteht halt Abrieb im System. Also wenn man das Ding mal 6-7 Jahre nicht gewartet hat und das dann mal aufmacht, dann kommt da erstmal so eine richtige schwarze Plörre raus.
Das ist wirklich krass, ja. Und diesen krassen Hub, sage ich mal, diesen krassen Flüssigkeitsbewegungsweg haben wir halt bei der Bremse nicht.
Mhm.
Ja. Das ist ja nicht viel, was wir die hin und her drücken.
Nur ein klein bisschen.
Genau.
Hey, wir müssen das Ausrücklager unten auch nicht so weit bewegen.
Mhm.
Das ist auch nur ein Zentimeter, aber an der Bremse reden wir von 0,1 Zentimeter pro Bremse, den wir den Kolben dann zusammen oder rausdrücken. Bisschen. Das ist ja nur so ein Hauch.
Mhm.
Da haben wir ja kaum Weg, auch wenn es sich im wenn es sich im Innenraum so anfühlt. Klar, weil ein Bremskraftverstärker noch dazwischen. Ja, klar. Hydraulische Übersetzung war ein sehr schönes Thema in der Schule, finde ich. In der Berufsschule fand ich immer sehr schön.
Pneumatik finde ich auch immer interessant.
Pneumatik ist auch super interessant. Ja, aber dieses Verhältnis von Weg und Druck und die Übersetzung Fläche dazwischen.
Mit dem Kolben, den du
genau, reingehst, das ist super interessant. Und was da für Kräfte auftreten mega, können.
Also Hammer. Ich glaube, es gibt ja nicht ohne Grund Ingenieure, die sich nur mit Schläuchen beschäftigen. Ne?
Ja.
Ja, trotzdem funktioniert. Was? Nein, stimmt nicht.
Ach,
stimmt
nicht.
Aber das war heute auf jeden Fall sehr interessant. Unabhängig davon war noch der Kurbelwellen-Simmering
auch nicht. Kurbelwellen-Simmering ist
auch nicht. Das ist auch eine geile, die coole Konstruktion davon. Das finde ich auch total Banane.
Das ist
ja, das ist auch unglaublich, dass die da sitzt das Kurbelwellensensor. Da ist der Elementenrad. Da ziehst du die Elementenrad erstmal raus. Inkrementenrad. Wie heißt das?
Inkrementenrad.
Inklementenrad.
Das ist ein schweres Wort.
Ach so.
Ja. Das Geberrad.
Geberrad. Einfach. Geberrad zieht man das raus und danach ist der Deckel für den Sensor und Simmering in einem.
Das ist.
Das
will ja. Ich sag dir, was ist, und? Hast du die Arbeitsanleitung schon geguckt?
Nein, noch nicht.
Ja, schade. Müssen wir morgen auf jeden Fall gucken, weil. Das erste Mal, als Adnan an einem T5
ja, Sensor genau, gemacht hat. Das würde ich nie vergessen. Da muss man, wenn man die Simmering macht, muss man das Motor auf OT stellen, damit man nicht die Steuerzeit verstellen.
Also messtechnisch?
Ja, messtechnisch.
Das war sehr ärgerlich.
Inkrementenrad.
Ja, und wie bescheuert das auch ist, du musst, wenn du einen Kurbelwellensensor hast, musst du das ganze Getriebe, Schwungrad, alles rausmachen. Du kannst alles neu machen. Du brauchst
den Sensor kannst du einzeln machen.
Sensor,
kannst du einzeln machen?
Den Sensor kannst du einzeln machen.
Okay.
Da war so ein Stopfen, den kannst du runternehmen.
Aber, ja ich habe nur gesehen, dass er das Getriebe
runter hat. Musst du die Anlasse ausbauen?
Bin ich mal rein.
Und Finger brechen.
Genau. Musst du die Anlasse ausbauen und dann.
Also Spezialaufgabe für dich, wenn man das einzeln macht. Ja.
Ja.
Vorbild.
Dann hat ist beim Ausbau von dem. Vom Abgasrohr, das mussten wir wegnehmen, dass das Getriebe rauskommt.
Ja, und der Träger raus,
muss Traverse
runter.
Alles raus. Ist dem Adnan nur eine Schraube abgerissen vom Cut. Was passiert? Wir haben auch versucht, die noch rauszukriegen. Die war so fest, keine Chance.
Alles gemacht.
Und jetzt schätz mal, was kostet die Schelle zwischen Cut und Turbolader?
Das ist
nur die Schelle. Ohne Dichtung.
Ja. 45 Euro.
Du?
Ich will die Frage nicht beantworten, egal was ich sage.
Sag.
Eine Schelle zwischen.
Ganz nur eine ganz normale Schelle.
Ja, keiner, wenn ich frag ja nicht so, wenn es 25 Euro wären. 70 Euro?
Gut, 78 Euro plus Steuer.
Ja, die Dichtung nur, kostet nochmal 50.
Das ist doch frech.
Das ist unglaublich. Frech.
125 Euro für eine Schelle und eine Dichtung.
Kannst du keinem erklären, oder?
Nein. Nee.
Da will man den,
kannst du keinem erklären.
Da will man
erklären.
Den Verkäufer eine Schelle geben.
Ja. Und die haben die Autos haben die echt Probleme mit der, die werden immer an der zwischen Turbolader und den Cut immer undicht.
Der hat auch so ein riesen Maul, der Cut. Immer, das ist so
genau,
ist
das. So kleine dünne
Pipi-Dichtung.
Kannst du kaum erzählen eigentlich, ne? Also wirklich.
Nein.
Das ist unglaublich.
Sehr hohe Materialien da
drin. Haben wir nicht letztens bei einem Mercedes mit diesem B-Turbo, da war doch ein Steller kaputt vom Turbo und da mussten wir die Wasserleitung rausnehmen.
Genau.
Nur so ein paar Dichtungen.
Nur
ein O-Ring für den Wasserstutz. Der Turbo war wassergekühlt, die musste raus. Hast du doch sogar noch eingebaut.
Genau,
ne?
Ja.
Und dann noch irgendwie ein bisschen was. Ich glaube, der Kleinkram hat, 250 Euro gekostet. Ja. Diese paar blöden Dichtungen, diese
Gummiringe. Ich weiß, eine Dichtung hat Wahnsinn. 25 Euro gekostet.
Ja, ein so ein kleiner O-Ring, der keine Ahnung, 40 Cent kostet oder was normalerweise. Ne?
Also, ich habe hier bei. Getriebe 589, glaube ich, von VW, DSG-Getriebe, die neueste Generation, da der Dichtring für den Steckanschluss von der Mechatronik 25 Euro plus Mehrwertsteuer.
Das eine.
Ist einer. Der hat auch nur einen, den neuen.
Ja, ja.
Die alten haben zwei, der kostet der Dichtring nur 4 Euro. Aber bei den neuen Getrieben, der komplette Deckel, die Ölwanne mit Dichtung, die kostet nur 50 Euro, aber dieser eine Dichtring 25. Und ich denke mir einfach nur, warum?
Ich könnte mir vielleicht vorstellen, wenn dieser Dichtring wirklich nur dafür da ist, dann ist natürlich Engineering, Verwaltung, Produktion, alles.
Ja gut, aber die haben den ja,
also,
überleg mal, die haben den Wagen ja mindestens, das Getriebe, wie oft haben wir das verkauft?
Ich habe keine Ahnung, ich weiß es es nicht.
100.000 Mal mindestens?
Das, oder 100.000? Ist mehr. Das aber nicht das Problem, sondern wenn das nur wirklich für dieses Bauteil ist, dann ist der Aufwand im Hintergrund, das zu haben.
Ja gut, aber die haben 1 Million Mal dieses Getriebe verbaut. Dann haben die das Teil mindestens 2 Millionen Mal produziert, dann falls sie im Werk Scheiße bauen oder sowas, weißt du? Dann haben die das 2 Millionen Mal schon mal so produziert. Und wenn du es dann noch, sagen die, wir legen noch mal uns noch mal eine Hälfte davon aufs Lager, falls sie kaputt geht, dann haben wir mindestens 3 Millionen Teile davon produziert. Das kann doch nicht so teuer sein.
Ja, meine Damen und Herren, du kaufst ein Auto in Einzelteilen, ne? Herzlichen Glückwunsch.
Ja, großartig.
Da trotz alledem,
Zusammenbauen günstiger.
Da überlegst du dann tatsächlich, ne?
Ja.
Muss das jetzt sein?
Ja.
Und der Kunde fragt sich bestimmt auch, aber da war doch nur die Schraube abgerissen, warum kostet das denn jetzt 500 Euro? Ja.
Tja.
Ja. Ja.
Einmal bitteschön.
Hm? Einmal bitteschön, schreiten wir voran im Takt.
Ja, schön, los. Ich? Mhm. Oh Gott, wir waren doch gerade, wir wollten noch weg von teuer. Die Geschichte ist tatsächlich noch aus dem letzten Jahr, da hat es zumindest angefangen. Da kam ein Kunde vorbei mit einem Audi SQ5. Der hat gesagt, er hätte Probleme und sagte, Sebastian, das musst du dir anhören, da musst du mal mit dem Kunden sprechen. Der hat Probleme mit der Motorkontrollleuchte, die leuchtet, und der Wagen hat keine richtige Leistung. Und dann habe ich mal so die Erstanamnese durchgeführt, das erste Gespräch mit ihm, und dann fing er an zu erzählen, er hätte Motorkontrollleuchte angegangen, er wäre in eine Werkstatt gefahren, die hätten gesagt, der Turbolader wäre kaputt und müsste repariert werden. Dann sagt er, okay, alles klar, hat einen neuen Turbolader besorgt für 1.800 Euro im Zubehör, also ne, gute Qualität bei dem Preis, war ein Biturbo, weil Audi wollte irgendwie 3,5 dafür haben. Partikelfilter sollte er reinigen lassen von der Werkstatt, dann ist er hingegangen, hat den Partikelfilter mitgenommen, hat den Partikelfilter reinigen lassen, und seitdem würde der Wagen wohl stark qualmen und hat halt keine richtige Leistung, und der ist hinten ganz schwarz, und er hätte auch die Werkstatt angesprochen, die den Wagen damals repariert hat, und die haben gesagt, ja, muss er einfach mal auf der Autobahn richtig durchtreten. Dann wäre er wohl 2 Stunden Autobahn gefahren, und seitdem geht auch nichts mehr bei dem Auto. Und dann sage ich, okay, ja, wo haben Sie denn den Partikelfilter reinigen lassen? Ja, so einer Schreinerei. Und sage ich, wie bitte? Sagt er, ja, so einer Schreinerei. Der hat gesagt, der reinigt Partikelfilter, hat sich so ein Gerät hingestellt und hat den gereinigt. Ich glaube, da ist irgendwas schiefgelaufen. Das glaube ich für Sie mit. Passen Sie mal auf, ich gucke mal eben rein.
Der ist doch gar nicht mehr angesprungen, der Wagen, oder?
Ja, genau. Ist direkt ausgegangen. Der ist dann auch direkt ausgegangen. Ich habe den, habe eben dann erstmal nur geguckt. Der Forkat bei dem Auto hat irgendwie gekostet 2. Der Partikelfilter hat gekostet 2,5. Der SCR-Cut hätte nochmal gekostet 1,8 oder sowas, habe ich gesagt. Also, sie sollten sich zumindest mal auf Pi mal Daumen auf um die 8.000 Euro einstellen. Das müssen sie mal, oder 6, 7, 8.000 Euro müssen sie einplanen. Ansonsten geht das nicht. Scheiße, ich habe jetzt schon 5.000 Euro da reingesteckt. Sag ich, was soll ich Ihnen sagen? Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir mindestens einer von diesen Bauteilen da unten tauschen müssen, weil das sieht irgendwie überhaupt nicht gut aus. Ja, da wäre auch irgendwas undicht, und VW hätte den Auftrag abgelehnt, kategorisch. Hätten gesagt, da haben so viele dran rumgefuscht, da machen wir gar nichts. Da sage ich, ja, okay, ich behalte mir das jetzt auch erstmal vor, aber ich werfe zumindest mal einen Blick drauf. Ja, man könnte ja den Wagen in reinbringen, sage ich, also ich habe frühestens eigentlich im Februar Zeit dafür, bringen Sie ihn mal rein, vielleicht finde ich vorher mal die Zeit, mal einen Blick drauf zu werfen. Hat den Wagen vorbeigebracht, und du konntest hinten gar nicht mehr die Audi-Ringe drauf sehen, weil das Ding so schwarz war. Also der war so du konntest theoretisch, ja, hättest das Ding nehmen können, hättest dich komplett im Gesicht anmalen können. Das wäre vollkommen, das
Lack glänzt.
Nee, matt. Der war matt, der Lack. Und dann hab ich dem Flo den gegeben, hab gesagt, komm, wir holen den mal rein, wir lesen den mal aus und gucken uns den mal an. Und dann sagt der Flo, ich komme gar nicht rein mit dem Auto. Wenn ich reinfahre, geht der aus. Ja, ist tatsächlich ausgegangen. Zwischen Turbolader und Partikelfilter, alles schwarz, alles verrußt, alles merkwürdig. Ein Fehlerspeicher hat er drin gehabt, Partikelfilter, Rußbeladung zu hoch, mehr nicht. Ich sage, es ist irgendwie alles ein bisschen komisch. Pass auf, Flo, wir fahren jetzt erstmal eine Runde Probe mit dem Auto. Wir probieren es jetzt einfach mal ein bisschen zu provozieren. Ich bin nicht mehr bis zur Torausfahrt gekommen. Ich habe versucht, den zu beschleunigen, ist der Wagen einfach ausgegangen. Ging gar nichts mehr. Überhaupt nichts mehr. Der hat gezischt und gepfeift aus allen Ecken und Enden, überall im Motorraum Abgas. Und dann haben wir jetzt den Partikelfilter mal angeschaut, haben den mal abgeflanscht. Ich habe euch den mal mitgebracht. Das ist hier das wunderschöne Bauteil. Und ich glaube, Robin, kannst du meine Taschenlampe rausholen? Das
ist allein schon eine Riesenkonstruktion, ne? Doppelflutig.
Ja, der hat natürlich auch, also SQ5, ne? V6, Biturbo. Da geht natürlich ein bisschen was an Holz durch.
Nicht, besser die andere Seite.
Besser nehmen wir die andere Seite, ja. Hier kommen die Abgase rein, gehen dann hier durch den Partikelfilter durch, werden hier gefiltert und theoretisch soll er dann keine Partikel mehr hinten haben. Der hatte so viele Partikel. Guck mal da rein. Da siehst du gar nichts mehr. Der ist so zu, der ist so, so fett.
Er hat so, vor allem schon so
ein Kaffeefilter ist das, ne?
Verbrennungen, so richtige Einschmelzungen.
Das ist das Problem nämlich dabei, weil der so lange im Regenerationsmodus vermutlich gefahren ist, wenn er überhaupt noch einen hatte, dass sich so viel Restkraftstoff in den Partikelfilter gesammelt hat, dass er irgendwann durchgezündet hat. Das heißt, der Kraftstoff, weil der Partikelfilter so heiß geworden ist, hat so in der Art, hat irgendwann angefangen,
überall
sich zu entzünden und hat den dann verschmolzen, den Partikelfilter intern, dass die Keramik nicht mehr aufnahmefähig ist. Ich glaube, ich hatte einen Differenzdruck, der nicht mehr messbar gewesen ist beim Beschleunigen. Ich glaube, ich war relativ schnell auf über 1 Bar und dann ist der Tester ausgestiegen. Aber mehr hatte der nicht gehabt. Und dann habe ich ein bisschen hin und her überlegt. Den Partikelfilter kann man natürlich zu nichts mehr gebrauchen. Der ist Schrott, den kann man nicht mehr verwenden. Habe den Kunden dann, ich glaube, noch vor Weihnachten darüber informiert, wie der Stand der Dinge ist. Habe gesagt, ich bestelle mal einen neuen Partikelfilter fürs neue Jahr und dann machen wir weiter. Haben den Cut dann ausgebaut, haben den auf die Reinigung gegeben, weil der Cut war noch zu retten, der davor sitzt. Den konnte man noch retten. Hat der Kunde sich nochmal 1.500 Euro gespart. Aber das war so die erste Stufe. Und dann ging das sukzessive weiter. Wir haben natürlich den Partikelfilter dann zurückbekommen und dann haben wir die Lernwerte
den
mal...
Den Cut meinst du?
Nee, den Cut zurückbekommen
und den Partikelfilter neu.
Wir müssen natürlich die Lernwerte zurücksetzen und wir hatten so ein bisschen im Urin, also im Verdacht, dass da irgendwas nicht ganz sauber stimmt, weil natürlich, wenn der Partikelfilter dicht ist, dann rußt er natürlich, weil da nichts mehr gefiltert werden kann, das ist vollkommen klar. Aber so wie der gerußt hat, hatten wir irgendwie das Gefühl, dass da irgendwas in der Abgasreinigung und der Abgasnachbehandlung nicht stimmt. Und habe ich den Kunden darauf angesprochen und dann sagte er, ja, da wäre wohl eine Tuning-Software drauf gewesen, als er den Wagen übernommen hat. Aber da, wo er den Partikelfilter hat reinigen lassen und den Turbolader einbauen lassen, die hätten ihn auch gefragt, ob die nicht das AGR rausprogrammieren sollten. Und er hat gesagt, nein, ich möchte, dass damit alles in Ordnung ist, damit, wenn ich das Auto mal verkaufe, ich keine Probleme habe. Und sage ich, okay, passen Sie auf. Um auf Nummer sicher zu gehen, würden wir jetzt einfach mal einen neuen Datenstand drauf bügeln. Das heißt, wir machen einen Software-Versionsmanagement-Abgleich mit dem VW-Werk und
Audi,
VAG-Konzern und vergleichen die Software-Version, ob es eine neuere Software-Version gibt, beziehungsweise ob irgendwas unstimmig ist in der Software. Im schlimmsten Falle nehmen wir uns einen SVM-Code und bügeln einmal die komplette Software platt, flashen das Steuergerät, da kommt neue Software drauf. Und merkwürdigerweise war sofort, nachdem wir die neue Software drauf hatten, war sofort ein Fehler drin zum NOx-Sensor Nachcut, der keine plausiblen Werte mehr hatte, zum Differenzdrucksensor, der auf einmal einen technischen Defekt hatte, zur Lambda-Sonde hatten wir auch was drin und die Regeneration ging überhaupt nicht mehr, beziehungsweise, ich glaube, der hatte noch was zum AGR drin, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es war auf jeden Fall auffällig, dass da im Nachgang irgendwas nicht so ganz so sauber funktioniert hat und wir haben das auch nicht mehr in den Griff bekommen. Wir mussten da tatsächlich dann den Differenzdrucksensor ersetzen, den Abgasdrucksensor ersetzen, nee, das kam später, und den
NOx-Sensor
einmal ersetzen. Also nochmal um die 1.000 Euro Materialkosten, weil ich fusch dann halt auch nicht mehr irgendwie rum.
Fehlersuche und Probefahren
genau.
Und nicht mit nach Hause genommen, um Strecke zu machen und all solche Thematik. Also wir haben uns da nochmal richtig reingekniet. Wir auch zusammen viel überlegt, was machen wir jetzt, was meinst du, wie gehen wir es an, könnte das sein und irgendwie macht das alles keinen Sinn. Weil eigentlich darf sowas auch gar nicht passieren, ohne dass der irgendeinen Federspeicher dazu einsetzt. Also Abgastemperatur, Regeneration abgebrochen, Regelgrenze, Partikelfilter überschritten,
irgendwie Mager sowas. Oder Lambda-Wert, unplausibel.
Immer, ne, wie auch immer.
Und, aber so zugehen darf so der Partikelfilter nicht. Der nicht.
Nein, das habe ich auch erst einmal vorher gesehen. Da weiß ich aber gar nicht, ob da was dran gedreht war oder so.
Du hast nicht gesagt, dass du den getrennt und dann bist du mit dem Auto gefahren.
Stimmt. Das haben wir auch noch gemacht.
Ja, um den erstmal freizukriegen. Ne?
Um überhaupt zu gucken, ob noch andere Fehler reproduzierbar sind oder ob der überhaupt dann Leistung hat, haben wir den Partikelfilter mal abgeflanscht und sind mit dem Auto gefahren.
Und auch ganz wichtig.
Und das war so krass am Rußen, das hätte so nicht sein dürfen. Da war vollkommen klar, dass der Partikelfilter wieder zugeht. Das heißt, da stimmt, da kam auch unser Ursprungsverdacht her, dass das softwareseitig irgendwas nicht ganz stimmt. Also, dass da viel zu viel eingespritzt wird, das Gemisch viel zu fett ist. Weil so stark rußen dürfen die dann nicht.
Ja. Also ich sag mal, bei so einem Fall ist es eigentlich ein Muss, dass man, bevor man dann da einen neuen Partikelfilter einbaut, einfach mal die Abgasanlage ablässt und einfach auch mal fährt mit dem Auto, dass der ganze Dreck, der sich dann, wenn wir einen Vorkat haben, Abgasrohre, Turbolader, Abgaskrümmer, überall alles dann gesammelt hat, dass der erstmal rauskommt, weil sonst ist der neue Filter direkt wieder zu. Das bringt erstmal gar nichts. Und generell auch, wenn man eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, eine normale Partikelfilterreinigung macht, ich sag mal so bei 180, 200.000, wenn der irgendwann voll ist, den Ausbau zur Reinigung schickt, auch da den Motor mal laufen lassen, dass der ganze Rotz aus dem Abgassystem einmal rauskommt, sonst haben wir den neuen Filter nachher direkt wieder zu, weil sich das natürlich nach vorne zurückstaut.
Jo. Was bei dem natürlich relativ krass war. Interessant ist, dass der Turbolader, der Biturbo, das überlebt hat, hätte ich nicht mit gerechnet, weil der Kunde ist mit dem Auto ja noch zu uns gefahren. Irgendwie, keine Ahnung, wie er es geschafft hat.
Ein bisschen weiter hinten sitzt.
Ja.
Unterm Fahrzeug.
Ja. Ja.
Den wie bei BMW direkt dran hast, hätte er das, glaube ich, nicht witzig gefunden, der Turbo.
Nee. Wir haben dann am Ende trotz alledem noch alle Injektoren ausgebaut und die zum Prüfen abgegeben. Da ist dann aufgefallen, dass noch zwei der Injektoren aus dem Verhältnis zu den anderen vier Injektoren raus waren. Die hatten ein bisschen zu hohe Einspritzmenge im Volllast- und im Teillastbereich auf dem Prüfstand. Im Fahrzeug ist das ja nochmal ein bisschen dynamischer. Da werden die Einspritzungen ja nochmal angepasst und korrigiert, um halt auch die Laufruhe zu gewährleisten und um im Leistungsfall erzielen wir auf dem im Volllastbereich entziehen wir im Auto nochmal einen ganz anderen Kraftstoffdruck und auch Temperaturen, das wird ja auch unterschätzt, als auf dem Prüfstand. Also im Prüfstand 1600 bis 1800 Bar Temperatur durch die normale Erhitzung von den Injektoren, aber im Motorraum oder der Motor selber hat ja eine ganz andere Verbrennungstemperatur, die sich dann halt auch an die Düsenspitzen ablegt. Und da haben wir mit dem Kunden Rücksprache gehalten, haben gesagt, lieber Kunde, wir würden empfehlen, die noch zu machen. Ihre Entscheidung ist es natürlich. Ich glaube, da waren wir schon dann mit allen Prüf- und Instandsetzungsarbeiten, waren wir schon bei 6,5 und dann hat er halt nochmal über 1000 Euro auf den Tisch gelegt für zwei neue Injektoren. Aber er sagte, was soll ich denn machen? Was soll ich denn tun? Da hilft
nur durchziehen.
Da hilft
wenn du einmal anfängst, musst du durchziehen.
Und da sind wir wieder bei dem Punkt, offen und ehrlich auf Augenhöhe mit dem Kunden im Vorhinein kommunizieren, wenn das möglich ist, keine Frage. Damit am Ende niemand mit falschen Erwartungen an dieses Verhältnis Kunde-Werkstatt oder Kunde-Handwerker in dem Sinne rangeht. Na, also es gibt keine eierlegende Wollmilchsau. Immer Rücksprache halten, das ist so mein Tipp an die Kollegen unter euch. Telefoniert lieber einmal zu viel, ist einmal zu wenig. Den Stress, den ihr danach habt, weil irgendwas untergegangen ist.
Gerade Krankenwagen.
Auf dem Weg zu uns. Halt real, ja, auf dem Weg zu uns. Weil wir verrückt geworden sind.
Und es ist natürlich auch wichtig, dass
Thrombose.
So ein Auto und so ein Auftrag dann auch durchläuft. Erstmal für den Kunden, für die Werkstatt, für alle Beteiligten, für die Jungs, die an den Autos arbeiten. Weil es gibt ja nichts Unzufriedeneres, als wenn da nachher nichts mehr steht. Die Karre steht auf dem Hof, läuft nicht mehr und ist dann, ich sag mal, kaputt auseinandergeschraubt und kaputt diagnostiziert.
Und der Kunde sagt, ich habe kein Geld mehr.
Richtig. Dann lässt man es am besten von Anfang an Auto abstoßen und fertig.
Hatten wir letzte Woche so einen Fall. Da hatten wir einen BMW.
Hatten wir heute.
Heute tatsächlich auch noch.
Heute auch noch, aber wir hatten einen Mercedes, war das gestern? War das doch gewesen. Und da kam der Kunde rein, der hatte einen Termin für ein Lenkungsproblem und dann sagte er, ich habe aber da noch so ein Problem im Turbolader und den habe ich irgendwie letzte Woche gemacht und dann, aber jetzt ist der undicht und dann habe ich hier und da ein Problem.
Das Ding, ja.
Und dann sind wir rausgegangen, haben uns das eben zusammen angeguckt, haben eben mal ganz grob über den Daumen gepeilt, der neue Turbolader ist kaputt, der Partikel, für den wir eingebaut haben, ist eine Billigmarke, den können wir nicht drin lassen, ansonsten keine Garantie. Das müssen Sie mindestens 3.500 bis 4.000 Euro einplanen. Die Geschichte mit der Elektronik, die Sie haben, wir können das noch überhaupt nicht abschätzen. Auch da behalten wir uns jetzt vor, weil vorher schon softwareseitig gespielt wurde und Tuning und bla und blub. Sag ich behalte mir vor, dass ich den Auftrag auf unsere Kosten ablehne. Das heißt, verschaffe mir gerne einen Überblick. Ich gucke es mir an, wenn ich feststellen sollte, dass das nichts für uns ist, dass wir da raus sind. Ich muss unsere Jungs schützen.
Ja.
Das
ist auch richtig so.
Haben genug Arbeit zu tun, wo wir, ein bisschen arrogant kann das klingen, wir haben genug Arbeit zu tun, wo wir zufriedenstellender arbeiten können. Der Hof ist voll.
Ich möchte das gar nicht arrogant nennen. Ich habe zuletzt zu einem Kunden gesagt, der sagte zu mir, warum machen Sie keinen, lass mich nicht lügen, es war irgendein Supercar, glaube ich, war das. Und ich habe ihm gesagt, Sie müssen sich das so vorstellen, wir haben 40 Kunden, die zu uns kommen, davon haben 30 ein normales Auto, 10 haben ein besonderes Auto wie Sie. Ich kann entweder die 10 Autos machen, die Sie haben, oder ich mache die 30 Autos von den Leuten, die ganz normale Jobs haben, Pflegerinnen sind, Ärzte sind, was auch immer, Polizisten sind, die sich nicht leisten können, Supercar zu haben, die ein Auto haben, was wir schon 100 Mal auf der Bühne haben. Soll ich jetzt die Mühe investieren, ihr Auto beizubringen, das zu verstehen, wie das funktioniert, mir Pläne zu holen, die ich nirgendwo herkriege, oder soll ich einfach jemandem helfen, wo ich weiß, dem kann ich schnell helfen, ich kann mehr Leuten helfen und wir kommen, werden alle glücklicher damit. Ja, das hat der Kunde gesagt, kann ich sehr gut nachvollziehen, ne? Danke für die Erklärung. Ja. Das ist nicht arrogant, das ist einfach nur, wir haben, unser größtes Problem ist, dass es zu viele Autos kaputt gehen und wir sie nicht repariert kriegen alle. Ne? Und die Leute sagen immer wieder, warum haben sie keine Zeit?
Und dass es einfach auch zu speziell geworden ist und man sich so ein bisschen schon auf gewisse Marken einschießen muss, dass man da auch einfach dann mit einem vernünftigen Ergebnis durchkommt. Wir haben ja schon mal in den letzten Folgen von über Motorinstandsetzung gesprochen. Ne? Auch da macht es einfach Sinn. Es gibt gerade für US-amerikanische Fahrzeuge so viele Fachwerkstätten, die sich darauf spezialisiert haben und auch nur das machen. Wenn du da hinfährst mit einem deutschen Auto, dann sagen die Jungen, fahr woanders hin, aber nicht hier hin.
Ne? Steht nicht
Custom Cars. Das macht einfach auch Sinn. Ne? Ja, das macht auch einfach Sinn.
Und du musst ein bisschen fortschreiten, aber wenn die Uhr.
Tick-Tack, Tick-Tack.
Sag ich doch. Ja. Wir machen heute Überlänge.
Das kommt mir wirklich so vor. Du wolltest bei deinem Fall noch erzählen.
Ja, ganz schnell. Das war ein Opel.
Du musst dich schnell machen.
Saphira.
Ja. Saphira?
Der mit dem Heckschaden. Saphira, ne?
Mhm. Ja. Family oder sowas, Edition, ne?
Ja, irgendwie sowas. Opel Saphira mit einem Benzinermotor. Und der Kunde hatte schon seit längerem einen Termin bei uns gemacht wegen einer Fehlersuche, was den Motorlauf angeht. Weil er immer wieder das Problem hat, dass dort die Motorkontrollleuchte angeht, der Wagen aber so eigentlich relativ normal läuft. Und da wurden schon einige Sachen gemacht. Lambda-Sonden schon ausgetauscht, ein paar Schläuche
mehrfach, ne?
Und hier schon was und da schon was. Und irgendwie nie so richtig packbar. Und er hat jetzt auch schon seit über 2 Jahren mit zu kämpfen gehabt. Das Fehlerbild war auch mal ein halbes Jahr lang weg. Und jetzt auf einmal war das wieder da. Hatte dann einen Termin bei uns gemacht, weil er auch mittlerweile dann nicht mehr über den TÜV kommt mit dem Fehler. Deswegen war der TÜV auch schon ein bisschen runter. Und dann ist ihm zusätzlich noch mal einer in das Auto reingefahren. Aber das ist eine andere Nummer, das hat mit dem Fehler nichts zu tun. Und dann hatte der im Fehlerspeicher drin gemischt zu mager. So ein gemischt zu mager ist eigentlich so ein absoluter Klassiker für Falschluft. Falschluft heißt, der Motor saugt da die Luft an und der Luftmassenmesser misst ein, wie viel Luft hat der Motor angesaugt. Wenn wir jetzt irgendwo eine Undichtigkeit in dem System drin haben, Schlauch, Simmerring, Ventildeckel, was auch immer, gibt es mehrere Möglichkeiten für, dann saugt der Motor einen Teil der Luft durch den Luftmassenmesser, das wird gemischt und einen Teil an dem Luftmassenmesser vorbei. Das heißt, der Luftmassenmesser misst überhaupt gar nicht, dass die Luft im Brennraum angekommen ist und berechnet dadurch dann die Kraftstoffmenge zu falsch. Also zu wenig Kraftstoff berechnet er dann dafür. Das heißt, wir haben zu viel Luft im Brennraum, zu wenig Kraftstoff, gemischt zu mager. Ist für den Motor schädlich, überhaupt nicht gut, weil die Verbrennung dadurch auch ein Ticken heißer wird. Und danach sollte auf jeden Fall geguckt werden. Jetzt war es halt so, dass dieser Fehler auch so ein bisschen sporadisch war. Anfangs war der die ganze Zeit vorhanden und das haben wir relativ schnell gefunden. Da ist ein Kraftstoffdruckregler verbaut bei dem Auto, der über Unterdruck angeschlossen wird. So ein kleines Gummischläuchlichen, was auf diesem Druckregler steckt und dann auf der Ansaugbrücke. Und der war einfach nicht da, der Schlauch, der war weg.
Da hat der Robin sich schon richtig gefreut.
Ja, da habe ich mich gefreut. Ich denke, das kann es nicht sein, dass sie so lange an dem Ding rummachen und nur der blöde Schlauch ist ab. Das kann ja nicht wahr sein, ne? Dann haben wir den neuen Schlauch drauf gemacht, Fehlerspeicher gelöscht, dann lief doch erstmal super der Wagen. Ich denke, ja, klasse, tipptopp, das war's
wirklich.
Probefahrt, alles gut. Und dann war relativ wenig Sprit in dem Auto drin, sodass ich tanken musste. Dann bin ich zur Tankstelle gefahren, habe 20 Euro draufgetankt, fahre wieder los, hatte den Tester mitgenommen und mir die Daten mitgeschnitten, wie die Lambda-Werte so sind, wie die Anpassung vom Gemisch ist. Und ich fahre von der Tankstelle runter, Park Motorkontrollleuchte an. Ich denke, das kann jetzt nicht wahr sein. Ne? Hab in die Werkstatt und dann habe ich mir die Werte angeguckt, die waren aber in Ordnung. Also von der Einregelung her, das heißt, was muss das Motorsteuergerät machen? Wie viel mehr Einspritzzeit muss es dazugeben, um das Gemisch in einem gewissen Rahmen zu halten? Das wird halt über die Lambda-Sonde überwacht und dann gibt es so einen Regelprozess, dass das Motorsteuergerät das einregelt. Und das können wir auslesen, was das Motorsteuergerät halt macht, um das zu tun.
Gemischanpassung.
Und auf einmal, und ich hatte eigentlich nichts gemacht, außer ein bisschen am Gas gespielt, mal hier was abgewackelt, auf einmal liefen die komplett aus dem Ruder, diese Werte. Also das Motorsteuergerät hatte dann über die Lambda-Sonde erkannt, dass das Gemisch viel zu mager ist und hat dann dementsprechend logischerweise versucht, das irgendwie auszugleichen. Ne? Und dann war halt das Problem, dass das auch nach kurzer Zeit dann irgendwann wieder weg war.
Du hast es nicht mal geschafft, den AU-Test noch hochzufahren, ne? Und die Sonne einchecken, war der Fehler schon wieder weg.
Das Erste, was du dann machst, weil dicht war das System, das hatten wir ja geprüft, ist das gegenzumessen mit dem Abgastester. Stimmt das überhaupt? Das ist super selten, dass das nicht stimmt, was die Lambda-Sonde anzeigt, aber es kommt schon mal vor. Und mit dem Abgastester können wir halt auch noch schauen, haben wir zu viel Sprit oder zu wenig Sprit, andere Gase hinten drin, das ist immer ein sehr schöner Referenzwert, deswegen machen wir das gerne mal. Und ich hatte den Test da hinten drin und der fuhr dann hoch, der braucht immer so ein bisschen Zackfehler wieder weg. Ich denke, das kann nicht wahr sein. Ich habe den Kunden angerufen, dem das erklärt, wir brauchen das Auto noch, wir müssen das noch ein bisschen austesten, wo die Reise da halt hingeht. Und dann am nächsten Tag nochmal gefahren mit dem Auto, Fehler nicht da, alles in Ordnung. Dann haben wir nochmal rumprobiert und auf einmal, das hat mich sogar die ganze Mittagspause gekostet, weil dann auf einmal der Fehler da war. Und dann will man natürlich auch nicht aufhören und dann den Tester hinten rein und dann ist es tatsächlich so, dass das gar nicht gestimmt hat, was die Lambda-Sonde angezeigt hat, sondern genau andersrum.
Also richtiger Richter gewesen, ja.
Ja. Und dann haben wir nochmal nachgemessen und da ist tatsächlich so, dass die Lambda-Sonde einen komplett falschen Wert rausgegeben hat, der überhaupt nicht stimmte und dann das Motorsteuergerät natürlich darauf komplett anders reagiert.
Und der Warnlichter nicht erkannt, dass die Lambda-Sonde kaputt ist.
Nee, kann er ja nicht, weil die gibt das Signal raus, der sagt dann...
Das Signal ist ja plausibel gewesen, das war ja noch im Kennfeld war es ja noch drin, es hat halt nur das Falsche angezeigt, das heißt, der hat zu mager angezeigt, obwohl das Gemisch zu fett war und das Motorsteuergerät hat immer gegengeregelt und war irgendwann an der Regelgrenze.
Richtig.
Und deswegen hat die Karre auch so gestunken wie...
Ganz genau, also das habe ich zwar schon öfters mal irgendwo gelesen oder so, aber selber gehabt habe ich so einen Fehler noch nicht. Dass die Lambda-Regelung praktisch im Endeschlag hängen geblieben ist. Ja, das war. Hat
sich gefreut wie ein Schneekönig, da erinnere ich mich dran. Ja. Guck mal, jetzt schau mal hier, guck mal, siehst du,
hab ich noch nie gehabt, Das war wirklich krass, ja.
Ist auch der beste Spruch, das habe ich noch nie gehabt. Ja, stimmt, habe ich wirklich noch nie gehabt.
Stimmt, ja.
Ist ja immer nur in Fantasiegeschichten.
Wenn ihr sowas mal habt, solche Gemischthematiken, danach immer mal einen Ölwechsel machen, weil der dann natürlich festgestellt hat, Gemisch zu mager, was macht das Motorsteuergerät dann? Einspritzen. Und dann spritzt er viel zu viel Kraftstoff ein und das schlägt sich dann im Motoröl nieder. Und wenn man da nicht einen Ölwechsel macht oder das nicht auffällt, dann kann das böse werden.
Ja. Ich glaube, Highlight der letzten Wochen
war schnell genug, oder?
Ich war großartig.
Highlight der letzten Wochen war, glaube ich, 3 Liter Diesel in 5 Liter Motoröl.
Ja.
Nee, 3 Liter Diesel auf 5 Liter Motoröl. Der auch Motor gut. Kriegt irgendwie 4,6 Liter und wir hatten 3 Liter zu viel drin. Geil, fast 50-50 Mische.
Ja.
Das ist gut.
Fast oben wieder rausgelaufen.
Das ist gut. Vermute.
Oh, ich habe den Tusch auch in der Community-Frage tatsächlich.
Yay.
Ich weiß gar nicht, ob wir den Namen sagen. Axel, sage ich einfach mal so. Er wird's wissen.
Axel, danke für deine Frage.
Ja, auf jeden Fall.
Hoffentlich können wir sie beantworten.
Wie funktionieren elektronische Handbremsen im Notfall? Angenommen, beide Bremskreise fallen aus und man aktiviert die Feststellbremse bei 140 km/h. Was passiert dann?
Der Motor fährt zu und bremst.
Der Motor fährt zu?
Fährt zu. Der Elektromotor fährt zu und bremst.
Also von der Bremse, der Elektromotor.
Muss.
Es kommt darauf an, welche Form du hast. Es gibt ja elektrische Feststellbremsen, die hattest du, glaube ich, und der Robin hatte die mal gehabt. Da hast du dann einen Elektromotor in der Mitte, gegenläufig mit 2 Seilen hat.
Mhm. Ja. Mercedes, BMW hat das in älteren Fahrzeugen mal gehabt, wo das so gerade
Das gibt es auch bei Opel, ne?
Ja. Gibt es auch bei Opel.
Aber
ja.
Jetzt alle fast an dem Bremssattel.
Und genau. Auch die gehen dann zu.
Ja.
Die gehen dann einfach
zu. Aber man muss bei denen ein bisschen aufpassen. Das ist tatsächlich ganz interessant. Auch wenn du im Bremsenprüfstand drin bist, also im Rollenbremsenprüfstand stehst für die Hauptuntersuchung oder für eine Inspektion, wenn du einbremst. Manche Autos, wenn du dann in dem Modus die Feststellbremse ziehst, dann bremst er gar nicht über die Feststellbremse, sondern gibt über das Hydroaggregat Druck auf die normale Betriebsbremse drauf.
Das hast du letztens erzählt.
Das bei dem Seat Arona so. Da von musst du ein bisschen Freundin, aufpassen. Ja.
Spannend.
Mhm.
Deswegen sind
aber
auch die ABS-Blöcke so teuer dann.
Was? Was hast du gerade gesagt?
Ich habe mich letztens gefragt, warum beim ABS-Block so teuer ist, weil das sieht irgendwie nicht, da sieht nicht so viel Technik aus.
Ja, da ist
doch, da ist ziemlich viel Technik drin.
Klar, wenn es sowas kann, ist das schon, also ich halte es nur von außen für so ein Bauteil. 2000 Euro, oh, schmeckt aber, ne?
Kann man mal machen, ne?
Ja. Muss ich tatsächlich sagen, finde ich gerechtfertigt. Aber ja, wenn du in diesen Rollenprüfstandsmodus reingehst, dann reagiert das System auch nochmal anders.
Mhm. Ja.
Also dann gehen die hin und fahren dann 4 verschiedene Stufen an, leicht, mittel, dass du halt auch sehen kannst, dass der Ausschlag langsam hochgeht und auch der Bremsenprüfstand nicht sofort abbricht und feststellt, es hat blockiert. Ja. Ne? Mhm. Aber wenn du das halt auf der Autobahn hast, klar, jetzt du, wenn du jetzt antippst, dann wird die jetzt nicht sofort zufahren, sondern du musst sie tatsächlich dann halt auch nicht antippen, gedrückt halten. Du musst sie dann gezogen halten, weil erst dann erkennt der, dass jetzt irgendwas ist. Ja, ich habe aber noch nie von jemand gehört, der mit einer elektrischen Feststellbremse runterbremsen musste auf null.
Habe ich auch noch nie gehört.
Ich habe nie probiert bei meinem E-Auto, der löst die nicht aus, wenn man bei 6 km/h die reinwirft oder sowas, dann sagt der Auto.
Du musst
die
gezogen halten.
Ja, deswegen, das fand ich gerade spannend, dass du gesagt hast, dass man die halten
muss. Der macht die dicht.
Glaube ich wohl, ne?
Und dann steht der Wagen.
Aber du musst ja auch sagen, gerade das Bremssystem beim Auto ist schon so ausgelegt,
aber dass klappt denn das die,
relativ sicher ist.
Die, also das ABS ist ja dafür da, dass die Bremsen quasi nicht blockieren.
Ja.
Wenn du die elektronische Handbremse einsetzt, dann blockiert der doch, oder nicht?
Ja, natürlich.
Ja, aber wenn das Bremssystem ausgefallen
dann ist scheißegal.
Dann
scheißegal,
kann der sowieso nicht mehr regeln. Dann kann der auch nicht mehr regeln, weil du hast ja kein Bremssystem mehr.
Ja.
Und das funktioniert ja über das Hydroaggregat.
Naja, klar. Ja, spannend. Jo. Danke für die Frage, Axel. Die fand ich
hoffentlich zufriedenstellend beantwortet.
Ja. Falls noch Follow-up-Fragen sind, einfach stellen. Jetzt habe ich ein Audi F5 Sportback noch bei unserem Fahrbucker-Fall der Woche. Spannende Situation. Er schreibt, mein Audi A5 2,0 TFSI CDNC Motorcode läuft bei kaltem Motor sehr schlecht und ruckelt. Letzte Woche waren wir in der Audi-Werkstatt, die uns gesagt hat, dass es definitiv an der Steuerkette liegt. Ich habe die Steuerkette in der Werkstatt erneuern lassen, trotzdem läuft er immer noch schlecht. Und dann müsst ihr euch
das hat er gelaufen?
Das hat er, glaube ich, gar nicht geschrieben.
Was war das? 2 Liter TFSI?
Mhm. Ja. Benzin. Ich gucke mal, ob ich noch mehr Infos
habe. F5 hast du gesagt, ne? Audi F5?
A5? F5? Was?
Ja, weiß ich gerade nicht, was der davon gelesen hat.
F5.
Audi A5, 2,0 TFSI.
A5.
Ja. Das ist noch laut.
War das ja ein Video auch dazu, ne? Kannst du ja zeigen.
Fehlzündungen.
Ja.
Dann läuft er nicht auf allen Pötten.
Was hat das mit Störkette zu tun?
Ja, läuft auf allen Zylindern.
Ja. Wie Zünd aussetzt.
Müsste aber irgendwo im Baujahr 2009 bis 2012 sein.
Nur im Kaltstart?
Ich guck mal, ob ich noch ein paar Infos habe.
Hattest du gesagt, ne?
Ja. Ah, ich habe falsch geklickt hier.
Bin ich tatsächlich
genau, 2009, 2014.
Bei die Adnan
auch. 132 kW Motor. 8 TA.
Was hat der gelaufen?
Hat er nicht dabei geschrieben, ne? Steht nicht dabei.
Steht da nicht, ne.
Ich bin nicht bei dir. Gucken, da siehst du die Lösung.
Ja, habe ich nicht drauf geguckt. Bin ich bei dir, würde ich auch Injektor sagen.
So scheiße, wie der läuft. Aber warum ist es nur im kalten Zustand?
Injektor.
Weil der pisst?
Wirklich? Mhm. Du musst was anderes sagen. Wenn du es auch Injektor sagst, ist langweilig.
Für Verkokungen sind die Aussetzer viel zu stark.
Ja,
definitiv. Ich würde tatsächlich sagen, eine Zündkerze ist kaputt. Der Isolator ist gebrochen im Brennraum.
Oh Josh, das ist sehr spezifisch, ne? Meinst du,
weißt du? Oh Josh.
Er hat tatsächlich alle Zündkerzen und Zündmodule erneuert.
Hey, sehr gut. Ja.
Deswegen, Isolator ist quasi im Brennraum.
Zündkerzen.
Er hat auch einen Fehlercode, aber ich weiß nicht, hätte der Fehlercode euch was geholfen?
Ja, Aussetzer, Zylinder, irgendwas.
P068A.
Sagt mir nichts.
Ja, das war.
Ja, aber das Isolator ist quasi die im Brennraum. Der Schutz, dass der Funke halt auch wirklich vorne zwischen der Anode und Kathode, weiß ich jetzt nicht genau, zwischen der Mittelelektrode und dem Minuspol dann entsprechend überspringt. Und wenn da ein Isolierfehler ist, dann springt der Funke halt gerne auch mal an einer anderen Stelle und kann das Gemisch natürlich nicht sauber zünden.
Aber was für Zündung eigentlich nicht passt, weil Zündung ist eigentlich so der Klassiker unter Last beim Beschleunigen, Aussetzer. Und nicht im kalten Zustand und im warmen läuft er dann. Das ist
es macht noch einen Unterschied, weil du im kalten Zustand mehr Kraftstoff einspritzt und dann gegebenenfalls die elektrische Leitfähigkeit beeinflusst
wird. Das habe ich noch nicht gesehen.
Das müsste aber immer sein.
Das habe ich noch nie gehabt.
Das habe ich noch nie gehabt.
Ja.
Verrückte Welt.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, fürs Einschalten, fürs Gucken.
Fürs Community-Fragen stellen.
Ja.
Genau.
Ja.
Bitte weiterhin, das ist super spannend, weil Folge 30 einfach im Kasten.
Uns interessiert natürlich auch, wie seht ihr das? Was habt ihr so für Anregungen, für Fragen, für Gedanken, Wünsche?
Wir lesen die Kommentare, ich lese die Kommentare.
Wir alle, wissen wir, dass Adnan letztes Mal mit T geschrieben wurde, da muss man deswegen
trainieren.
Ne? Nein, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Kommentare. Liken nicht vergessen, Daumen hoch, wie sagt man, ne? Sagt Jürgen immer, bis zur Million. Und,
ist es nicht mehr weit.
Ist es nicht mehr weit. Und
bis zum nächsten Mal.
Macht es gut zusammen.
Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.